Lydia Kraftgiger, zweiter Teil vom sechsten Kapitel Bücherbrand. Wir haben Lydia vor dem Einschlafen in ihrem Bett verlassen, wo sie sich fragt, ob sie schon im Striegel mit der Ehe gekappert haben, da wo der Kurt den Ruf an die Universität Leinenfurt angenommen hat. Weiter denkt sie, aber da ist einfach über meinen Kopf wegbestimmt worden. Der Kurt hat schon gemerkt, wie ungern ich das mitmache. Das verstimmt ihn. In dem Moment ist ihm seine Vorlesung das Wichtigste. Für die opfert er seine Nacht. Schliesslich macht er das für die Familie, auch für mich. Aber was das alles für mich wirklich bedeutet, das hat er nie verstanden. Wie ein sturer Dirigent. Da ist etwas gebrochen zwischen uns zwei. Aber eigentlich schon früher. Sein Hin und Her vom Striegel nach Leinenfurt hat ja der Kirchenpflege auch nicht mehr gepasst. Und seine theologischen Studien haben ihn sowieso viel zu fest versäumt für sein Pfarramt in der Gemeinde. Einerseits hoffe ich auf ein ruhigeres Leben, wenn er an Ort und Stelle schafft und lebt. Und der Kurt redet mir zu, ich fühlte mich im gebildeten Milieu besser als Unterarbeiter. Er meint's gut, aber ein bisschen Verachtung spüre ich schon dabei. Mindestens eine Distanz zwischen uns beiden. Er hat ja nicht Unrecht, aber in diesen 8 Jahren sind mir viele Leute doch vertraut worden in dem Striegel. Und dann merke ich natürlich schon, wie schwierig für Kinder ein Wechsel ins Deutsch raus wird. Das Rutli ist hier erst 3, der Martin 6 und der Johannes 7 und das Anneli. Nein, ich bin hier ja noch schwanger mit dem Anneli. Von mir aus hätte man auch so gern können bleiben im Striegel, auch wenn dort sicher nicht alles ideal war. Zum Glück kann ich es durchsetzen, dass man zeitig auf Schulanfang zügelt. Der Hansli kommt ja in die Erste und muss sowieso mit dem Hochdeutsch anfangen. Der Tini kommt in den Kindergarten, da lernt er die neue Sprache auch gerade. Gross mit Gespönli befreundet sind sie ja da, Nannig, und das Rutli mit seinen erst 2 hängt noch ganz an mir. Wegen der Sprache mache ich mir nicht gross Gedanken. Ich bin ja im Weltschen Billag aufgewachsen. Daheim haben wir Zürcheret, in der Schule Französisch geredet, und ich nehme an, im Deutschen rede ich mir einen Weg Schrift Deutsch. Allerdings bin ich dann baff, wo ich den Gepäckträger am Bahnhof kein Witz verstehe. Da redet sie ja platt verschricke. Allerdings merke ich dann gleich, dass mehr oder weniger bloß Leute vom Land oder aus Arbeiterquartieren noch platt können und praktisch alle sofort auf Schriftdeutsch umstellen, sobald sie merken, man sei gefrömmt. Einzig in der Schule reden die Kinder unter sich platt. Und unsere 2 Buben kommen mit ihrem Aargauer nicht gut an. In dem Alter ist das zwar noch interessant. Und sie lernen ja rasch. Dass man also auf Schulanfang hinzügelt, bringt es mit sich, dass ich noch in Erwartung bin mit dem Anneli. Da ist eine Frau halt einfach träge. Man mag nicht recht, es geht alles so langsam, geradeaus denken und dabei muss doch das Zügeln organisiert sein, dabei gibt's doch so manches zum Überlegen. Und das mit einem Mann, der an seine Vorlesungen denkt, an seine Politik, an seine Aufgabe, zum nicht zu sagen Berufung und Sendung. Bei allem Verständnis, bei aller Bewunderung bin ich manchmal schon sehr enttäuscht, sehr allein und sehr bitter. Ohne Bertha wär's noch viel schlimmer rausgekommen. Aber wir haben's überstanden. Nun ist wahrscheinlich der Kurt gerade so sehr von mir enttäuscht, wie ich von ihm. Wie in einem Orchester mit verstimmten Instrumenten oder wo man sich über das Tempo nicht einigen kann. Allerhand Bilder aus dieser Zeit in Leinenfurt ziehen nach vor Lydias Augen vorbei, werden undeutlich wie hinter einem Nebel und konfus, bis das Schlafsregime übernimmt. Am Morgen vor dem Samstag steht ihren Entschluss fest. Wenn alles so geregelt wird, wie es aussieht, ist sie entschlossen, sie lässt sich doch scheiden. Bloß sagt sie dem Kind noch nichts. Ihr Mann hat nämlich im Moment anders im Kopf. Für den Professor Kraft ist die Bücherverbrennung eine heikle Herausforderung. Für seine Plattform entwirft er zum Thema Pfingstwunder einen Artikel über dem Geist seine Bedeutung, seine Kraft und seine Freiheit. Am liebsten würde er gerade rausschreiben, was er denkt. Er weiss aber, wie gefährlich das im Moment ist. Er weiss ja, wie die Autoren von verbrannten Büchern jetzt plaget werden. Was nützt es, wenn er fort müsst aus dem Deutschen? So gut er kann, beschränkt er sich auf die theologische Bedeutung vom Geist. Immerhin ein Zitat von Gerhard Hauptmann, dem Schriftsteller, der wegen seiner deutsch-nationalen Haltung während dem Weltkrieg als völkischer Dichter anerkannt wird, das bringt er schon rein. Die Kultur der Menschheit besitzt nichts Ehrwürdigeres als das Buch, nichts Wunderbareres und nichts, das wichtiger wäre. Der Kurt hofft, dass die, wo wend, schon merken, um was geht. Während der Kurt an seinem Artikel studiert und mit von nah drüber redt, ist für die Lydia eine von den schönen Inseln in ihrem grauen Alltag ihres Trio. Es ist ein Glücksfall gsi, dass die Rosina Jeschek auf der Suche nach einer Pianistin an sie gelangt ist, wo ihr Klaviertrio zusammen mit dem Jonas Luxemburg verwaist war. Der Jonas, der strebsame junge Musiker, hat vor wenigen Wochen Noten für das Schubert-Trio mitgebracht und sich da begeistert mit den beiden Damen daran geschaffet. Allerdings, auch auf das erfüllend Musizieren fällt ein Schatten, ein Echo von diesen Bücherverbrennungen. Die Rosina berichtet an einem von diesen Übungen über einen modernen Kunstmaler, einen aus der Schweiz, der zu München gross geworden ist. Sie kennt namentlich dem seine Frau, eine Pianistin, mit der hat sie schon Kammermusik gemacht. Übrigens spiele ich dem Maler selber Geige, wie einer vom Beruf. Der hat an der Kunstgewerbeschule zu Dessau mit viel Erfolg unterrichtet, ist aber angepöbelt worden wegen seiner neuartigen und schwer verständlichen Werk, übrigens volle Poesie. Die Nazi-Regierung schliesst das Institut als sogenannt entartet. Zum dem Maler aus der Schusslinie nehmen, hatten der Direktor von der Düsseldorfer Akademie vor 2 Jahren zu sich geholt. Den Sommer jetzt, nach dem Unterrichten zurück in Dessau, findet der Maler seine Leute vergelstert und daheim ein durcheinander. Nazi haben sein Haus durchsucht, alles den Bock gestellt und haben 3 Körbe volle Briefe, Notizen und weitere Schriften konfisziert. Auf das hin verlässt er mit Frau und Kind das Reich, verzichtet auf seine Stelle in Düsseldorf und will in Bern neu anfangen. Nicht lang darauf trifft auch Lydia und ihres Trio einen Schlag. Herzlich wie immer begrüßen sich die 2 Musikerinnen und doch ist der Lydia, es wäre etwas nicht wie immer. Der Jonas, er kann doch sonst nicht genug musizieren. Heute hockt er wie lahm an seinem Cello und gibt den Weg leislich und eintönig Lydias Gruß zurück, dass sie verschrickt über seine niedergeschlagene Miene. Auch er hat sich entschlossen, das Reich zu verlassen. Nach allem, was in der letzten passiert ist, wäre es für ihn zu gefährlich unter dem Hinkel. Jetzt hätte er plötzlich müssen im Orchester einen Ariennachweis bringen. Aber dann sei er von Büro zu Büro verwiesen worden, ohne je einen positiven Bescheid. Übrigens werde es einem deutlich genug unter die Nase getrieben. Überall auf eng sei angeschrieben, Juden unerwünscht. Nicht einmal auf einer öffentlichen Bank darf ich her sitzen. In viele Läden und Wirtschaften darf ich nicht rein oder werde nicht bedient. Er wartet bloß aufs Visum. Auf diesen Bescheid hin kann man nicht einfach anfangen musizieren. Es wird noch viel berichtet über andere Orchestermitglieder mit ähnlichen Bedenken und Absichten. Auch sonst Bekannte finden es nicht mehr zum Zuschauen, wie sich die Nazi breit machen. Endlich legt man den Schubert auf die Notenpult. Die Lydia gibt es an und sagt, wird er gestimmt. Nicht ohne niedergeschlagene Kommentare und Befürchtungen. Endlich schaut man sich an zum Zeichen, der Schubert übernimmt. Aber schon nach ein paar Zielen hört der Cellist auf. Er könne die traurig schöne Melodie nicht spielen in seinem aufgewühlten Zustand. Darauf geht er zu seiner Mappe, nimmt Notenblätter raus. Er hat da eine Kantate für ein Klaviertrio arrangiert, Bachwerkverzeichnis 126, Stürze zu Boden, schwülstige Stolze. Ob die Damen einverstanden wären, das durchzunehmen. Für die Aufführung vom Schubert wäre er einen Weg nicht mehr rum. Man schaut in die Noten, es sieht machbar aus. Nach ein paar Takten, je für sich probiert, nickt man sich zu und mit unbremster Wucht tönt dem Bach seine blutige Wut durch die Wohnung. Zum harten Rhythmus vom Klavier fängt die Geige hoch oben an und führt die Melodie zum Cello, wo sie darauf eben in den Abgrund befördert. Das Trio spielt die Kantaten ein paar Mal durch, es braucht für das keine Korrekturen. Dann erklärt sich der Jonas befreit, im Moment könne man es mit dem Schubert wagen. Es geht leider nicht mehr lang und mit den Trio-Übungen ist Schluss. Die Rosina würde zwar auch Sonaten spielen, aber eigentlich lohnt es sich nicht, Man hat doch ein Konzert gegeben und auch Auftritte an Geburtstagen und Hochsingen eingefädelt gehabt. Die Leute wollen jetzt nicht plötzlich ein Duo. Abgesehen von unbequemen Fragen, mit was für einem Cellist wir dann zusammengespannt haben. Nach ein paar Proben, so per Excuse und ohne Begeisterung, trennen sich die zwei Frauen mit dem Versprechen, man suche jemanden fürs Cello. Soweit der Schluss vom 6. Kapitel. Weiter geht's später mit dem 7. Kapitel.